Ihr Lieben, es gibt Menschen, die einen beeindrucken. In meiner Zeit bei Quelle im Rechenzentrum war das ein katholischer Pater. Dieser Mann war mir wie ein väterlicher Freund. Er konnte messerscharf denken, zudem war er ein charmanter Plauderer. Als er erfuhr, dass ich Pastor werden wollte, empfahl er mir ein Buch und sagte: Wenn dir dieses Buch nicht zur Anfechtung wird, dann kannst du beruhigt Pastor werden. Es handelte sich um das Buch Das einfache Leben von Ernst Wiechert. Die Hauptperson in dem Buch, ein Kapitän auf einem Kriegsschiff. Viele der ihm anvertrauten Männer sterben. Als er aus dem Krieg heimkehrt, plagen ihn große Schuldgefühle. Gesellschaftlich gesehen ist er ein hohes Tier, er hat Einfluss und ein Neubeginn wäre für ihn sehr leicht. Er zieht sich jedoch in die Einsamkeit zurück, wird Fischer und Forstaufseher bei einem Grafen. Tagsüber arbeitet er hart, abends sitzt er am Kaminfeuer, raucht seine Pfeife und liest in alten Büchern. Das alles ist aber nur die Verpackung. Was Wiechert eigentlich sagen will, hat er auf 2,5 Seiten zusammengedrängt, nämlich wie er Gott sieht. Zuerst ist Gott für ihn wie ein guter Kamerad. Er ist zwar wortkarg, aber immer da. Doch durch die erschütterten Erlebnisse des Krieges war Gott auf einmal verschwunden. Er hatte ihn mit all den Schreckensbildern allein gelassen. So kommt der zurückgekehrte Kapitän, in Wirklichkeit Ernst Wiechert, zu der Überzeugung, es gibt keinen Gott. Ein liebender, gerechter Gott könne sowas nie zulassen. Mein katholischer Pater war zum selben Ergebnis gekommen, als ein Mädchen aus seinem Jugendkreis, eine fröhliche Christin, durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Mein Pater klagte Gott an. So viele Gauner, so viele Verbrecher dürfen leben, aber dieses fromme, liebenswerte Mädchen muss sterben. Was ist das denn für eine Gerechtigkeit? Nein, es gibt keinen Gott. Ernst Wiechert hat in seinen Büchern, ich habe die meisten davon gelesen, immer wieder versucht, den Tod als den großen Frieden zu malen. Da es für ihn keinen Gott mehr gab, wollte er selbst zu einem Tröster und Helfer werden. Erschrecken muss man, wenn man das Gedicht liest, das die Frau von Ernst Wiechert nach seinem Tod verfasst. Sie betrachtet ihren aufgebahrten Mann und schreibt: O seht ihm nicht ins Gesicht, so offenbar ist die Qual, die es begrub. Er ertrüge es nicht, auch jetzt noch nicht, seht ihm nicht ins Gesicht. Seht auf die Hände, wie Schalen gehüllt sind sie allem geöffnet. Sie sagen: O wie liegt doch das Licht so süß verschwendet über dem Fluss. Nehmt es von mir, der ich mich nun willig der Nacht zugewendet. Ernst Wiechert ist es weder gelungen zu trösten, noch selber getröstet zu sterben. Ihr Lieben, lasst uns heute folgenden Fragen nachgehen. Was ist Trost? Wer kann trösten? Sind wir getrost? Oder werden wir nur vertröstet? In Wörterbüchern kann man finden, dass das Wort Trost zu einer altgermanischen Wortgruppe gehört und so viel bedeutet wie Stärke, Festigkeit. Einen Menschen zu trösten heißt also, ihn zur inneren Festigkeit zu verhelfen. Der Getröstete gewinnt dadurch wieder Vertrauen und Zuversicht. Einen breiten Raum nimmt das Trösten in der griechischen Antike ein. Man weiß das deshalb so genau, weil es genügend Literatur darüber gibt, die uns erhalten geblieben ist. Trösten bedeutet bei den Griechen beruhigend zusprechen. Außerdem das Weinen und Klagen zu lassen, macht doch keinen Sinn, dadurch wird ja nichts besser. Stattdessen, nimm Haltung an, reiß dich zusammen, sei ein Vorbild. Ich frage euch, kann man so getröstet werden? Ein magerer Trost, der nur eines wollte, das Klagen zum Schweigen zu bringen. Das Herz blieb dabei ungetröstet. Aber trotz der dürftigen Wirkung gab es eine richtige Trostkunst. Philosophen und Schriftsteller verfassten Trostschriften. Man machte Trostbesuche und schrieb Trostbriefe. Ein Arzt namens Antiphon behandelte Traurige in einer Art Trostklinik. Er bot Gespräche an und versprach, den Leidenden dadurch zu helfen. Man könnte also sagen, Antiphon, ein Vorläufer der heutigen Psychotherapeuten. Getröstet wurde mit philosophischen Gedanken, aber auch mit naiven Redensarten. Einige sprachen davon, dass ja alle Menschen sterben müssten und der Tod eben ein absolutes Ende setze. Andere redeten von der Unsterblichkeit der Seele und dass der Tod eine große Befreiung sei. Hin auf ein neues Leben, hat darauf könne man sich doch freuen. Diese vielfachen Bemühungen der Antike und sagen wir ruhig auch der Gegenwart, zeigen die ganze Hoffnungs- und Trostlosigkeit. Wie wenig der Mensch doch in der Lage ist zu trösten. Dem Leid und dem Tod gegenüber ist der Mensch sprachlos. Schauen wir in die Bibel. Sie bestärkt uns darin, dass kein Mensch mit sich und seiner Einsamkeit und seinem Schmerz und seiner Verzweiflung allein bleiben muss. Es gibt Trost. Und dieser Trost kommt von Gott. Er lässt uns nicht allein. Ich greife aus dem heutigen Perikopentext, Jesaja 66, 10 bis 14, den für uns wichtigen Satz heraus. Es ist Vers 13, wo Gott verspricht, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Was für ein schönes Bild, Mutter und Kind. Wer hätte zum Kind eine bessere Beziehung als die Mutter? Man denke an all die schlaflosen Nächte und die Schmerzen, bis das Kind endlich da ist. Dann an die natürliche Fürsorge, wenn das Kind krank ist. Ich sah in einem Kaufhaus ein kleines Mädchen, es hatte die Eltern verloren und so weinte es. Menschen kümmerten sich, aber von der Kleinen kam immer wieder der Satz, ich will zu meiner Mama. Wie schnell war die Not vorbei, als die Mutter kam und ihr Kind in den Arm nahm. Sie musste nicht erst einen Vortrag über Mutterliebe halten. Sie nahm ihr Kind in den Arm und die kleine Welt war wieder in Ordnung. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Wie viele sehnen sich danach, getröstet zu werden? Wie viele sehnen sich danach, dass das Herz wieder leicht wird? Ihr Lieben, genau das sagt Gott uns zu. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Die Brücke dazu ist Jesus. Mit ihm kam die Liebe Gottes in unsere Welt. Vom Alten Testament her gesehen ist das nichts Neues. Von der Liebe Gottes reden schon die alten Schriften. Aber das Neue ist, dass Gottes Liebe in Jesus Christus persönlich zu uns kommt. Jesus zieht bei uns ein. Dazu gibt der Heilige Geist Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir wissen auf einmal ganz tief drinnen, Gott und Jesus haben uns lieb. Staunend begreifen wir, Gott ist unser Abba, unser lieber Vater. Welch wunderbare Beziehung. Eine junge Frau wunderte sich, Gott ist unendlich groß. Ich kann ihn doch nicht einfach Vater nennen. Sie hatte das Schönste noch nicht erlebt, diese wunderbare Verbindung zu ihrem himmlischen Papa. Das war es übrigens auch, was meinem katholischen Pater gefehlt hat. Er war nicht wiedergeboren und deshalb noch kein neuer Mensch im Sinne von 2. Korinther 5,17. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich wollte ihm zeigen, wie es bei ihm dazu kommen könne, aber er wollte nicht. Ihr lieben, Gott und Jesus sind uns so nahe, wie es Menschen nie sein können. Weder unsere Ehepartner, noch unsere Eltern, noch die Geschwister, noch unsere Freunde. Aber wir dürfen es Jesus glauben und es auch erfahren, wenn er sagt, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Jesus und Gott machen im Heiligen Geist Wohnung in uns. Und das Schöne, sie kommen nicht nur auf Besuch und verschwinden dann wieder, sie bleiben für immer. Zurück zu Jesaja 66, 13. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Gott kann das wirklich, denn er weiß um unsere Ängste. Er kennt die Not einsamer Stunden genauso wie die Schmerzen körperlicher und seelischer Art. Gott hat das alles in Jesus Christus durchlitten. Das Nichtverstandenwerden durch die Jünger und das Alleingelassensein im Garten Gethsemane und am Kreuz. Darum weiß ich keinen anderen Trost als die Nähe Jesu. Ein Mann stand vor einer schweren Operation. Er sagte mir, ich bin in guten Händen, ja, in den besten Händen, in den Händen meines Herrn. Als er sich von seinen Lieben verabschiedete, weinten diese. Voller Zuversicht sagte er, vertrauen wir Jesus oder nicht? Mir ist damals so richtig bewusst geworden, Menschen, und haben sie uns noch so lieb, müssen zurücktreten, sie müssen zurückweichen. In den entscheidenden Situationen können sie ihnen nicht helfen. Da ist man ganz allein oder eben in Jesus. Dietrich Bonhoeffer war 27 Jahre alt, als die Nazis an die Macht kamen. Es dauerte nicht lange, bis es zur Auseinandersetzung kam. Bonhoeffer war ein Verfechter der bekennenden Kirche. Er wandte sich gegen ein verwässertes und angepasstes Christentum. Er musste gegen Kirche und Regime ankämpfen. Das brachte ihm zunächst Rede- und Schreibverbot, dann Haft und schließlich 1945 die Hinrichtung. Von ihm stammen die Worte, die wir alle kennen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. So etwas kann nur sagen, wer selbst in größter Not getröstet und geborgen ist. Was also macht den Trost eines Christen aus? Die Nähe und das Dabeisein Christi. dass Gott und Jesus im Heiligen Geist in uns da sind und da bleiben. Ihr Lieben, bisher haben wir nur die eine Seite bedacht, die wichtigere, Gottes Zusage: Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Die andere Seite: Wer getröstet ist, darf nun selbst trösten. Wir sind nämlich niemals Endstation für die Gaben und Kräfte Gottes. Was er uns schenkt, darf sich in uns auswirken und dann aber auch andere Menschen stärken. Getroste Menschen werden nun selbst zu Tröstern. Dazu schreibt Paulus in 2. Korinther 1, 3 und 4: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass auch wir andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. 2. Korinther 1, 3 und 4. Wer es erlebt hat, in Schmerz und Trauer wieder einen Halt bekommen zu haben, der darf hingehen und selbst zum Segen werden. Andere Menschen brauchen uns. Oder geht von einer hochtechnisierten Welt Trost aus? Kann immer mehr Wohlstand trösten? Geht von Kontoauszügen irgendein Trost aus oder von all diesen selbsternannten Weltverbesserern? Ich glaube, dass mein Eindruck richtig ist. Unsere Welt sehnt sich nach Festigkeit, nach Halt, nach Trost. Warum sonst haben transzendentale Meditation und Yoga solchen Zulauf? Dabei findet der Mensch aber niemals Gott, sondern wird immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen, auf seine eigene Trostlosigkeit. Darum, wie sieht das Trösten nun ganz praktisch aus? Eines muss uns klar sein: Man ist heute sehr empfindlich gegen all die gut gemeinten Trostversuche. Denn sie sind meist nur leere Redensarten, höfliches Geschwätz. Im Alten Testament gibt es ein Schulbeispiel für einen misslungenen Trost: Hiob. Seine drei Freunde meinen es nur gut, aber Hiob entgegnet ihnen tief verletzt: Haben die windigen Reden nun ein Ende? Solche Reden habe ich schon genug gehört. Auf euren ganzen Trost kann ich verzichten. Nehmen diese haltlosen Worte jetzt ein Ende? O wärt ihr nur an meiner Stelle, ich würde freundliche Worte finden und euch Mut zusprechen. Hiob 16, der Anfang. Was haben die Freunde falsch gemacht? Sie haben klug und fromm dahergeredet und mit ihren theologischen Erörterungen das Gegenteil bewirkt. Er war am Ertrinken und sie sprachen ihm von der Kaimauer aus gut zu. Wer trösten möchte, muss sich seinem Gegenüber ganz zuwenden und ihn lieb haben. Lasst uns die Liebe Jesu zu jenen hintragen, die sich verlassen fühlen. Dabei muss nicht immer geredet werden. Wir können auch ganz still bei ihnen sein. Wenn wir aber reden, sollten es überlegte Worte sein. Dass wir mitfühlen, brauchen wir nicht zu sagen, damit keine falsche Sentimentalität entsteht. Unser Ziel ist es, den anderen für die Liebe Jesu und dessen Trost zu öffnen. Es geht nicht darum, und ich betone das jetzt auch, es geht nicht darum, den augenblicklichen Schmerz zu überwinden. Es geht um Menschen und ihren weiteren Weg. Es könnte nämlich sein, dass Gott die augenblickliche Not nutzt, um eine dauerhafte Hilfe zu schaffen. Denn er möchte ganz sicher nicht nur eben jetzt trösten, er möchte, dass sie zu getrosten Menschen werden. Zum Schluss noch ein paar klärende Worte. Viele haben ihre Trostlosigkeit selbst verschuldet. Wer bedenkenlos lügt und somit andere täuscht, der wird sehr bald von Misstrauen umgeben sein. Man glaubt ihm nicht mehr, man traut ihm nicht mehr. Zunehmend wird es einsam um ihn. Wenn jemand durch und durch egoistisch handelt, dann wird er kontaktunfähig. Die Mitmenschlichkeit bleibt auf der Strecke. Das hat dann nichts mit Leid zu tun, sondern ist Folge seines Fehlverhaltens. Damit sollten wir nicht hinter dem Berg halten, es auch sagen denen, die es betrifft. Als Brücke dient aber auch hier die Liebe Jesu. Jesus möchte auch denen, die selbst an ihrem Unglück schuld sind, den Trost seiner Gegenwart schenken. Und wir dürfen mit dazu beitragen. Ihr Lieben, das Leben unzähliger wird trostloser werden. Aber Gott steht noch immer zu seinem Wort. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Verhelfen wir dieser Wahrheit zum Durchbruch. Die Welt braucht getroste Menschen. Die Welt braucht dich und mich.